Pilgern heißt, gewohnte Wege zu verlassen, Strapazen auf sich zu nehmen und sich auf Unbekanntes einzulassen. Pilgerschaft gibt aber auch die Möglichkeit, unseren Glauben im gemeinsamen Gebet und in der Feier vom gemeinsamen Gottesdienst zu bereichern. In früheren Jahrhunderten gehörten Pilger- und Wallfahrtsreisen für viele Christen zu einer besonderen Form des gelebten Glaubens. Aber auch heute finden immer mehr Leute das Pilgern wieder zu schätzen und suchen darin die Gelegenheit, Gott und sich selber besser kennenzulernen. Sei es eine Wallfahrt nach Medjugorje zum heiligen Pfarrer von Ars oder nach La Salette und vieles mehr. Ja, und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Adelbert Imboden von Brigg aus dem Wallis. Er hat ein Wallfahrtsbüro und begleitet auch diese Reisen. Er wird mit uns seine gemachten Erfahrungen im Wallfahrtswesen teilen. Und so möchte ich ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Andrea Marti und ich werde dieses Interview in Hochdeutsch führen, und zwar aufgrund dessen, weil Adelbert Imboden sehr viele Pilgergruppen aus dem österreichischen und deutschen Raum betreut, und die wollen natürlich gerne auch diesen Beitrag jetzt mitverfolgen. Und ich werde Adelbert Imboden per Du ansprechen, weil wir doch schon einige Sachen zusammen gemacht haben. Und so möchte ich nochmals Adelbert bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Guten Morgen, Andrea.
Adelbert, was ist besonders bei den Wallfahrten?
Ja, seit, ich schätze so über 1000 Jahre, pilgern Menschen, um auch im Gebet und in der Feier der Sakramente Kraft und Hoffnung, wie du es richtig vorher gesagt hast, zu schöpfen und in vieltätigen Anliegen und Probleme auch Gottes Hilfe zu erbitten. Ja, was ist besonders bei den Wallfahrten? Ich glaube, das Besondere an Wallfahrten ist, Orte des Glaubens aufsuchen, wieder hellhöriger und feinfühliger zu werden, so drücke ich es aus, für Gott, sich selber und auch den Mitmenschen gegenüber, und das scheint mir auch sehr wichtig zu sein, oder sich auch wieder einmal bewusste Zeit zu nehmen, um die Fragen des Lebens, auch der Gesellschaft heute sehr wichtig, und der Verantwortung ihnen gegenüber wieder einmal neu zu überdenken. Ja, was ist besonders an Wallfahrten, ist auch, so wie ich es sehe, wir Menschen brauchen nämlich diesen Prozess des Wachsens und des Reifens. Darum müssen wir oder sollten wir auch solche Orte und solche Augenblicke der Besinnung und Einkehr auch besuchen. Nämlich, wie schon gesagt, und die Mitte unseres Glaubens, die Botschaft und die Person Jesus nicht mehr oder nicht aus den Augen zu verlieren. Auch vielleicht, um unsere eigenen Schwächen und Fehler wieder einmal bewusst zu werden. Und ich hoffe so immer, auf jeder Pilgerfahrt aus ihnen zu lernen. Und das ist dann das, was besonders bei der Wallfahrt ist. Auch, um auf die Herausforderungen des Lebens nicht immer, so wie wir es heute gewohnt sind, mit Kopf, sondern auch mit Herz zu antworten. Besonders ist sicher auch, dass eine Wallfahrt in gewisser Weise, sage ich mal, so wie eine Kur ist. Die Kraft der Suggestion und des Glaubens spielen. Oder vielleicht nehmen auch Menschen an der Wallfahrt teil, die dem Glauben fernstehen, die noch keinen Bezug zur Kirche oder zur konkreten Gemeinschaft gefunden haben. Und für sie kann eben diese Zeit mit der Wallfahrt zusammen, so bin ich voll der Meinung, einen Einstieg bedeuten. Es kann auch eine Einladung sein, sich neu und unvoreingenommen auf die Suche zu machen nach einem Glauben, der auch trägt, der Gemeinschaft und Sinn auch stiftet. Oder besonders ist auch für Menschen, die am Wegrand stehen oder die heute immer mehr esoterisch gehaucht sind oder die der Glaube nicht mehr leben, weil das Umfeld für die nicht mehr stimmt. Das ist eigentlich das Erlebnis, dann in einer Gruppe von Gläubigen auch einen Grund des Nachdenkens und vielleicht, denn meistens ist es so, auch der Besinnung. Und besonders an einer Wallfahrt ist sicher auch das Signal, das von einem solchen Erlebnis ausgeht, ist dann meistens dann anschließend die Feststellung nach der Wallfahrt, der Glaube ist ja nicht tot, der Glaube lebt ja. Und ich erlaube mir dann manchmal auch den Satz von Jesus vom Sabbat, ich glaube, bin nicht mehr sicher, aber Markus 2 steht es geschrieben, diesen Satz ein bisschen umzuformulieren, was dann heißt, die Wallfahrt ist für den Mensch da und nicht der Mensch für die Wallfahrt. Also Wallfahrt erinnern daran, wenn ich das so sagen darf, dass wir auf der Erde auf dem Weg zum Himmel sind. Und das, finde ich, ist das Besondere an der Wallfahrt.
Schön, Adelbert, du hast schon eine reiche Erfahrung. Kennst du den Ursprung und die Entwicklung von Wallfahrten? Früher gab es ja diese Pilgerkarawane und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen marianische Wallfahrtsorte dazu.
Ja, meines Wissens ist der Ursprung im Alten Testament, wo die Bundeslade, der kostbare Reliquienschrein im Tempel in Jerusalem war, zu dem auch Jesus selber pilgerte. Und mit Jesus hat die Pilgerschaft des Glaubens da sicher meiner Meinung nach eine neue Dimension erhalten. Er hat auf seine Person das alte Privileg des Tempels übertragen, der Ort zu sein, an dem man die Gegenwart und das Heil Gottes finden kann. Damit ist es für alle möglich geworden, bis heute Christus zu begegnen und seine Liebe und Barmherzigkeit, seine Hilfe und Tröstung zu erfahren. Der Allmächtige wirkt also seine Wunder, wo und wann er will, eben auch auf Wallfahrten. Du fragst mich der Ursprung. Das war sicher auch da, so glaube ich, wo die ersten Pilger die Stätten des Wirkens und Leidens Jesu im Heiligen Land oder auch die Gräber der Apostel Petrus und Paulus in Rom aufsuchten. Als weitere Ziele drängen sich die Grabstätte der früheren Märtyrer sicher auf, bevor im 4. und 5. Jahrhundert auch lebende als heilige verehrte Personen dann aufgesucht wurden. Die Reliquien verstorbener Heiligen wurden dort von den Pilgern verehrt. Dann im Mittelalter, so glaube ich, pilgerten dann Christen zu sehr weiten Orten, wie die Anlehnung an das Judentum, nach Jerusalem. Und solche Wallfahrten dauerten damals monatelang. Da war nicht mehr so die Möglichkeit, wie heute im Flugzeug oder wie auch immer, sehr schnell diese Orte zu erreichen. Das waren dann die Entbehrung und mit sehr viel Kosten verbunden. Gleichzeitig aber auch war das damals sicher ein Abenteuer, könnte ich mir vorstellen, spiritueller und intellektueller Natur und für die Menschen des Mittelalters meistens die einzige Möglichkeit, über einen, oder darf ich jetzt mal sagen, so über den Tellerrand hinauszuschauen. Mit der Zeit wurden dann Wallfahrten aber zu kostspielig und besonders, kann ich mir gut vorstellen, auch zu gefährlich, weil die Räuber die Routen belagerten. Und so entstanden dann wahrscheinlich so die Regionalwallfahrten, wenn man das so nennen darf, die in gesicherten Grenzen und überschaubaren Rahmen dann auch stattfinden. Und heute ist es richtig, wie du sagtest, dass nach dem Zweiten Weltkrieg noch zusätzliche marianische Wallfahrten hinzukamen. Meines Wissens kamen so nach 1950 so Monte Chiari dazu, das war glaube ich kurz vor 50, dann Heroldsbach, St. Pater Pio, San Giovanni Rotondo, dann kam meines Wissens noch in den 60er Jahren Carabandal, eben Medjugorje 81 und dann auch noch Schio dazu. Für mich persönlich ist es noch gut zu wissen, dass Fatima, also vor den 50er Jahren, glaube ich 1915 oder 17 war Fatima, gut 30 Jahre, da erscheint die Mutter Gottes. Und das ist für mich ein wichtiger Wallfahrtsort zu sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dies auch eine Auswirkung auf die Jahre nach 1950 gehabt hat. Und zwar die anderen Wallfahrtsorten, die waren ja eigentlich dann schon vorher. Paris war ja schon 1830, La Salette war auch um die 1850 und Lourdes 1858. In Medjugorje, da sagte ja die Mutter Gottes, darum ist für mich Fatima auch wichtig, da sagte sich in einer Botschaft im 1991, ich zitiere die, sagte sie, ich rufe euch zur Entsagung für 9 Tage auf, sodass mit eurer Hilfe alles verwirklicht werde, das ich durch die Geheimnisse, die ich in Fatima begonnen habe, verwirklichen möchte. Darum ist für mich diese Kombination Fatima mit Medjugorje auch sehr, sehr wichtig. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, rund 1915, kamen dann eben, wie du richtig gesagt hast, die Marianischen Wallfahrten dazu. So, in dieser Richtung sehe ich eigentlich diesen Ursprung.
1970 war dann die große Blüte der Wallfahrten.
Ja, die einzige Blütezeit des Wallfahrts war eigentlich das Hochmittelalter, weil die großen Pilgerzeltzentren Rom mit den Gräbern des Apostel Petrus und Paulus, Jerusalem, Santiago de Compostela mit dem Grab vom Apostel Jakob, ja, über die eine solche Anziehungskraft auf die Menschen sehr ausgeübt hat, dass sie hunderte von Kilometern zurücklegten, um die heiligen Orte zu erreichen. Als geweihtes Andenken brachte man damals einen metallgenossenen Petrusschlüssel zum Beispiel nach Rom oder einen Palmzweig nach Jerusalem oder die berühmte Jakobsmuskel nach Santiago de Compostela mit. Und es ist richtig, dass ab 1970 eine große Blütezeit anbrach. Und ich habe mich eigentlich damit nicht so sehr beschäftigt, weil ich erst knapp 20 Jahre auf Pilgerfahrt bin. Aber ich kann mir noch gut erinnern, als meine Eltern vor 20 Jahren nach Lourdes oder dem Bistum auf Pilgerzug gingen. Ich habe nur bemerkt, dass in der heutigen Zeit auch eine Blütezeit ist. Eine Wiederaufnahme von Wallfahrten zu beobachten ist, sogar heute Fernsehstar pilgern und schreiben Bestseller darüber. Sie stillen auch noch heute ihre Sehnsucht, zum Beispiel, dass etwas mehr zwischen Himmel und Erde ist, mit dem Rückgriff auf solche alte Bräuche, die nur wenig an ihrer Macht verloren haben. Ja, die Frage, warum es wohl nach 17 eine Blütezeit ist, ich würde es vielleicht so ausdrücken, seit 1970 waren die Menschheit mehr denn je aufgerufen, die Welt zu evangelisieren. Und es herrschte der Reichtum, der auch aus Wallfahrten zu heiligen Städten wieder vermehrt erwachsen ließ. Und auch heute noch oder wieder, weil an erster Stelle ihre große Anziehungskraft, die auf eine wachsende Zahl von Gläubigen und religiösen Touristen ausüben, von denen sich einige nicht seltener in einer schwierigen menschlichen, spirituellen Situation befinden. Darum ließ es vielleicht auch ein bisschen mehr aufleben oder weil der gelebte oder die gelebte Glaubenspraxis viele Menschen fernstehen. Oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein schwach ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl viele zur Kirche haben. Darum ließ es wahrscheinlich dann heute ein bisschen mehr aufleben oder immer mehr Menschen die heutige Welt nicht mehr verstehen oder viele, die Angst haben, die lauter Stress in ein Burnout fallen oder immer mehr Menschen, die merken, dass Geld und Freiheit ohne Gott keine echte Freiheit ist. Ich glaube, das ist sicher ein wesentlicher Faktor, warum es dann nach 1917 wieder ein bisschen Blütezeit gab. Wie ich? Ich meine, immer mehr Menschen haben nach 1917 auch vermerkt, gemerkt, an uns allen wendet sich ja Christus voll Liebe und Hoffnung und immer mehr Menschen haben gespürt, der Wunsch nach Glück, der in der Seele des Menschen wohnt, findet in ihm eine Antwort. Nur mit ihm hält das menschliche Leben auch einen Sinn. Dieses Bewusstsein kam dann wahrscheinlich mehr. So wie Simeon auch im Tempel begegnete, muss auch der Pilger die Möglichkeit haben, eben dem Herrn an den heiligen Städten zu begegnen und dieses Bewusstsein kam dann wieder mehr auf. Zu diesem Zweck haben immer mehr Menschen auch gemerkt, dass Wallfahrtsorte eigentlich heilige Orte sind, die wir mit Ehrfurcht, Respekt und Anstand auch betreten. Und gleicherweise wird man nie genug betonen können, dass die Wallfahrtsorte noch heute bis zum heutigen Tag Leuchttürme der Nächstenliebe sein sollen, indem sie sich durch konkrete Werke der Barmherzigkeit oder vielleicht auch der Solidarität und die ständige Bereitschaft zum Zuhören hingebungsvoll der Schwächsten sich annehmen. Darum ist für mich persönlich jetzt wieder eine Blütezeit, auch nach 1917. Und ich habe immer mehr solche Pilger, die suchen und im Wallfahrtsort auch finden. Pilger, die dieses Zuhause dann auch dann weitersagen, vorleben und dann wiederkommen. Aber mit ihrer Familie, mit ihren Freunden und ihren Bekannten. die ihre Hilfe nicht mehr nur bei der Medizin, Esoterik, Geld und Macht, sondern eben in diesen Wallfahrtsorten mit Maria, mit Jesus suchen. Das könnte nach meiner Auffassung sicher auch ein Grund sein, warum nach 1917, wie du es gesagt hast, vermehrt eine Blütezeit kam.
Adelbert, du bist schon über 20 Jahre in diesem Bereich tätig und du hast einen hohen Bekanntheitsgrad auch im Raum Zürich, Schweiz, nicht nur im Wallis. Für diese Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen, wie sieht das Angebot aus?
Ja, ich passe eigentlich so mein Programm so der Nachfrage an. So als Standortprogramm, wie ich es so nenne, ist sicher einige Orte in Frankreich. La Salette, Le Loup, wo ich auch sehr gerne gehe, zum Pfarrerars natürlich, Paralemonial, Paris und so. Das sind so Orte, die ich vielleicht alle 2 Jahre aufsuche, schon rein von der Zeit her. Portugal, Fatima natürlich auch, so alle 2-3 Jahre. Das Programm ist sicher in Italien auch sehr groß. Vor allem Padua, dem Heiligen Antonius und Leopold in Kombination mit Schio. Dann auch wieder Pater Pio natürlich. Lanciano, das sind auch so die geliebten Pilgerorte, die auch meine Pilger und ich selber auch sehr gerne besuche. Natürlich Herzegowina mit Medjugorje, da ich ja jetzt dann bald 20 Jahre zwischen 9 und 11 Mal pro Jahr gehe, weil da eine sehr große Nachfrage besteht. Polen natürlich, da gehe ich nur alle 3 Jahre. Was da natürlich sehr gut ist im Programm, ist die Schwester Faustine, Częstochowa, Kalvarienberg und so. Und neuerdings seit einigen Jahren auch in Mexiko. Nächstes Jahr, 14 im Dezember, gehe ich dann wieder nach Mexiko als größter Wallfahrtsort der Welt mit 20 Millionen Pilger. Das sind so das Programm und so die Wallfahrtsorte, die ich so am meisten besuche. Natürlich kommen dann so die Tagesfahrten dazu, manchmal auch so wie Eck oder Mariastein. Und dann im Vorbeigehen darf dann natürlich ein Siedel auch sicher nicht fehlen. Das ist so mein Programm.
Welches sind die beliebtesten Wallfahrtsorte?
Ja, wie schon kurz erwähnt, der beliebteste für meine Pilger zurzeit ist sicher Medjugorje. Darum gehe ich auch dieses Jahr 2014 11 Mal. Und zwar die Nachfrage hier von den Pilgern auch sehr groß, weil einige, die kommen hin, wollen nur mal sehen, was es ist, weil sie es gehört haben. Und andere, ja, gehen dann schon zum 15. Mal hin. Das ist eigentlich auch so mein persönlich geliebster Wallfahrtsort geworden. Und zwar in Medjugorje habe ich persönlich mehr gelernt, was Glaube betrifft, als in meinen 4 Jahren Theologiestudium. Weil da die Spiritualität eigentlich, was die Kirche so lebt und was sie da so sagt, eigentlich wunderbar ist. Hier wird nämlich der Glaube lebendig und er wird auch praktiziert. Das ist darum so der beliebteste Wallfahrtsort, würde ich jetzt sagen, so der Pilger. Weil in Medjugorje wird auch viel über den Glauben gesprochen. Hier werden auch verschiedene Themen angeschnitten, die man solche sonst auch nicht mehr so hört. He? Und vielleicht hat man dies auch vergessen oder weiß sie nicht mehr. Aber persönlich, und das möchte ich immer festhalten, trotzdem, dass es der beliebteste Wallfahrtsort ist, ich lege da Wert, dass die Pilger den Wert nicht auf die Erscheinungen, sondern auf das Angebot der Kirche legen. Das scheint mir noch wichtig zu sein.
Adelbert, wie unterscheidet sich die Wallfahrten von heute zu früher, als du begonnen hast mit deinem Geschäft?
Ja, es ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich gehe, wie schon gesagt, auch jetzt knapp 20 Jahre auf Pilgerschaft. Da kann ich nur diese kurze Zeit beurteilen. In den ersten Jahren, als ich noch nicht als Leiter, sondern so in der Gruppe Wallfahrt mitmache, zum Beispiel nach Assisi ging ich, nach Lourdes oder wo auch immer, da war nach meinem Empfinden das Gebetsleben ganz anders. Bei Wallfahrten, was ich als Pilger damals machte, war es nicht nur eine Predigt oder eine Katechese geblieben, da wurde in der Hinreise schon über den Glauben gesprochen. Da wurde schon Vorträge gehalten, da wurde der Rosenkranz gebetet. Alle oder die Mehrzahl der Priester haben vom Glauben geredet und für alle Priester wie für die Pilger war das Gleiche auch falsch oder das Gleiche Sünde oder nicht. Und heute, ich meine, so die letzten Jahre spüre ich persönlich schon, dass es nicht mehr so wie früher war oder ist und auch nicht so verglichen werden kann. Weil der Mensch ist heute eher, sage ich jetzt mal biblisch gesprochen, eher lau oder lauer geworden. ja nicht von einem Thema sprechen, ja nicht dieses tun, weil das Problem könnte andere verletzen, ja nicht etwas hören, das heute viele nicht mehr so ins Leben passt, weil viele der Meinung sind, ja, das ist schon gut, Gott Vater ist ja gnädig, er macht ja alles so, sowieso gut. Und die Tendenz, die ich spüre, ist einfach, der Mensch möchte heute genießen und Freude haben. Natürlich nicht alle, das muss ich schon sagen. Ich habe sehr tiefgläubige, romtreue Priester und Pilger. Die Wallfahrt schon vor der Wallfahrt ins Gebet nehmen, empfehle ich. Die auch immer wieder Unterstützung wirken. Und solche Vorbilder brauche ich eben auf der Wallfahrt. Wenn ich nur den Unterschied von heute zu früher von Medjugorje schaue, muss ich sagen, die Zeit von Pater Slavko Barbaric, Joso und heute ist einfach nicht mehr dieselbe Zeit. Das ist nicht mehr dasselbe Medjugorje. Und diese wird eines Tages, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, nach der Anerkennung wieder ein Stück an Spiritualität verlieren.
Welche Leute reisen an die marianischen Wallfahrtsorte?
Ja, da stelle ich fest, dass ich alle Schichten mehr oder weniger mitkommen. Am Jugendtreff, da sind es eher Jugendliche. Und da habe ich immer so in meiner Gruppe um die 170 bis 200 mit 6, 7 Priester begleitet. Während dem Jahr sind es eher Menschen ab 30 Jahre, aber auch bis 90. Es sind suchende Menschen, marianische Menschen, Menschen, die einfach sich einladen lassen, die meistens nicht immer, aber offen sind, die im Glauben weiterkommen wollen. Es ist schon ein kleines Wagnis, weil eine Pilgerreise zu unternehmen ist nicht gleichzusetzen mit irgendeiner Reise, weil sie wird ja auch nicht geboren aus einer nicht zu bändigenden Abenteuerlust. Sie wird auch nicht unternommen, um einfach mal auszuspannen oder wegen eines heutzutage gern empfohlenen Tapetenwechsel. Es ist eigentlich keine Flucht. Warum in einen marianischen Wallfahrtsort? Da bin ich, glaube ich, der Meinung, weil die meisten Botschaften auch von solchen marianischen Wallfahrtsorten kommen. Weil in diesen Wallfahrtsorten Maria für uns Botschaft gegeben hat. Vielleicht auch, weil viele Menschen sich Maria schon geweiht haben oder weil Maria uns durch ihre Schule, uns zu ihrem Sohne führen will. Vielleicht auch, weil wir wissen, sie will nichts für mich, sie will alles nur für ihren Sohn, sie will mir helfen. Ja, in einem marianischen Wallfahrtsort lehrt sie uns das, was wir vergessen haben. Und ich bin der Meinung, das ist so der Hauptgrund, warum viele oder immer mehr Menschen in einen solchen marianischen Wallfahrtsort reisen.
Adalbert, du hast ein breites Angebot. Wie würdest du aber kurz und prägnant die Spiritualität der verschiedenen Orte beschreiben?
Ja, die Spiritualität, das ist ein spezielles Thema, weil es auf die einzelne Person ankommt. Weil der Ort und die Botschaft der Mutter Gottes sich nicht ändern, aber der Pilger sich ändert. Der Ort kann noch so viel an Geistlichem bieten, wenn sich der Pilger verschließt und sich sagt, ja, das weiß ich alles, das brauche ich doch nicht, ich fahre nicht so weit und so weiter. Wenn ich mir auch keine Mühe gebe, die Botschaften und den entsprechenden Wallfahrtsorten zu lesen und auch zu verstehen, was die Mutter Gottes an diesen Wallfahrtsorten eben sagt, dann ist es nur eine Reise und keine Wallfahrt. Ich persönlich spüre und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr verschieden ist. An vielen Wallfahrtsorten spüre ich auch nicht viel. Es ist mehr ein Ansehen, ein Durchgehen, Orte, wo die Kollegschaft die Nummer eins ist, wo das Gebet immer weniger wird, wo man geht, weil eben andere auch gehen. Und es gibt Orte, wo die Kirche gelebt wird, wo viel gebetet wird, wo Themen behandelt werden, wo jeder für sich etwas umsetzen dann anschließen kann, wo auch Bekehrung geschieht, wo jeder Themen vom Glauben ansprechen kann, wo er nicht weiterkommt. Themen, die er schon lange nicht mehr gehört hat, Themen, die von unserer Kirche totgeschwiegen werden. Das alles aber muss jeder für sich selber spüren. Und ich meine, das ist auch die Aufgabe von mir, vom Pilgerleiter. Was dann der Pilger damit anfängt, weiterführt nach der Wallfahrt, das ist dann die Sache jedes Einzelnen. Das ist so die Spiritualität, die ich so empfinde.
Ich danke dir, Adelbert, für diese ersten Ausführungen über den Ursprung, die Entwicklung der Wallfahrt und auch deine Einschätzung, deine Erfahrung, die du gemacht hast. Du gehst sehr viel nach Medjugorje und so möchte ich einen Moment der Stille einlegen mit dem Lied Stravo Glarica Mira von Medjugorje, damit wir uns selber Gedanken machen können, was bedeutet für mich Wallfahrten, Pilgern. Nach diesem Lied von Medjugorje, Stravo Glarica Mira, möchte ich das Interview mit Adelbert Imboden aus Brig vom Wallis weiterführen. Er hat eine reiche Erfahrung bei der Organisation und Begleitung von Wallfahrten. Er hat uns in einem ersten Teil einen guten Einblick in den Ursprung, die Entwicklung der Wallfahrten ermöglicht und auch uns mit seinen gemachten Erfahrungen bereichert. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil des Interviews, wo wir mehr auf die Organisation, auch das Vorbereiten etc. von Wallfahrten eingehen werden. Ich werde das Interview in Hochdeutsch machen, aufgrund dessen, weil Adelbert begleitet sehr viele Gruppen von Österreich und Deutschland und die wollen natürlich auch das Interview hören und verstehen. Adelbert, ich glaube, du organisierst auch Wallfahrten für Gruppen oder Pfarreien. Ist das so und wie sieht das konkret aus?
Das mache ich auch. Im kommenden Jahr organisiere ich zum Beispiel für eine Pfarrei bei Zürich eine Wallfahrt ins Heilige Land. Und zwar aufgrund dessen, weil der Priester schon auch mit anderen Priestern bei mir im Heiligen Land war. Und jetzt der es versuchen will, auch selber mit seiner Pfarrei zu tun. Und da haben wir schon über 50 Pilger. Dann für die deutschen Gruppe, wie du schon richtig gesagt hast, die Österreicher, vor allem aus Deutschland, organisiere ich schon seit vielen Jahren, regelmäßig zweimal im Jahr. Auch habe ich schon Pfarreien nach Ars oder Padua und so weiter auch organisiert. Dann für die franziskanische Laiengemeinschaft, wo ich auch Vorsteher dieser im Wallis bin, habe ich schon immer wieder oder organisiere ich regelmäßig auch Reisen. Natürlich nach Assisi, wo wir dann eine Woche bleiben, oder auch andere Wallfahrten, auch in der Schweiz. Also ich organisiere für die Pfarreien in der ganzen Schweiz schon einige oder viele Wallfahrten.
Was denkst du, welche Konditionen muss man persönlich mitbringen, damit man eine Wallfahrt mitmachen kann?
Ja, ich sage immer, dazu muss man Freude haben. An einer Wallfahrt zu organisieren, manchmal arbeite ich da tagelang, vom Bus über den Flugoffert einzuholen, über die Unterkünfte, die Anmeldungen annehmen, immer wieder zurückfragen, weil den meisten oder vielen immer noch was fehlt, fragen in den Ländern, ob es am Schluss doch noch klappt, und da mache ich eigentlich alles ganz alleine. Meine Frau, die hilft mir bei den großen Gruppen, beim Jugendtreff und so weiter, bei der Zimmereinteilung schon. Oder bringt mir manchmal auch eine Gruppe in den Pilgerort. Da bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar. Aber ich mache es sehr gerne. Ich glaube, ich mache es auch mit viel Liebe. Keine Minute ist mir zu viel. Auch bearbeite ich jedes Jahr ein Thema vom Glauben, welches sich dann auf der Wallfahrt in die Tiefe mit den Pilgern behandelt, dass es nicht so oberflächlich bleibt. Mir geht es eigentlich darum, dass der Pilger dieser Zeit möglichst viel vom Glauben in diesen intensiven Wallfahrtstagen mit nach Hause nehmen kann. Trotz allem und genauem Organisieren, aber kann dann leider auch manchmal etwas schief gehen, weil wir ja natürlich immer mit anderen Ländern auch zu tun haben, aber große und ganze, ja, ist das eigentlich keine Probleme.
Adalbert, du hast gesagt, du behandelst immer jährlich ein bestimmtes Thema. Was war das Thema letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr war das Thema Bußsakrament. Und zwar Buße darum, weil der Medjugorje-Pilger ganz speziell, oder auch Fatima, auch in Lourdes war ja das ein Thema, die Umkehr. Und zu dieser Umkehr gehört ja auch das Bußsakrament. Und da habe ich das aufgearbeitet, damit die Pilger, viele, die jetzt jahrelang nicht mehr gegangen sind, 20, 30 Jahre, wieder ein Gespür bekommen, was ist die Beichte. Viele gehen dann nur zum Bußakt und nicht mehr zur Einzelbeichte. Und das haben wir eigentlich letztes Jahr gut aufgearbeitet.
Adalbert, wie sieht der durchschnittliche Pilger aus, der bei dir bucht?
Ich habe eigentlich Pilger aus der ganzen Schweiz. Der Flug zum Beispiel ab Genf, da habe ich vermehrt Walliser, ja. Aber bei den anderen Flügen, da gehe ich ja 90% alle über Zürich. Da sind eigentlich mehr aus der ganzen Schweiz, mehr Pilger als eigentlich Walliser. Und wie schon gesagt, deutsche Gruppen, die fliegen dann bis nach Split und ich empfange die dann in Split. Dasselbe gilt auch für andere Gruppen, die ich begleiten darf. Die fliegen dann meistens von Friedrichshafen oder Stuttgart. Und die, wie gesagt, bringe ich dann wieder zurück zum Rückflug nach Dubrovnik oder Zadar. Und es hat vor allem im Jugendtreff fast nur Jugendliche. Ja, von daher sind es eigentlich nicht nur Walliser. Ich bin der Meinung, es sind fast mehr Pilger von der ganzen Schweiz als Walliser.
Jetzt habe ich mich für eine Wallfahrt entschieden. Ich packe den Koffer ein. Was gehört in einen Pilgerkoffer, Adalbert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin der Meinung, für einen echten Pilger gehört sicher ein Rosenkranz im Koffer oder in der Handtasche, noch besser. Die Heilige Schrift, wie schon gesagt, die gehört eigentlich auch dazu, weil wir manchmal so dann besprechen, das steht da und da geschrieben, dass er es auch nachvollziehen kann. Eventuell auch ein Heft, und das wäre so eines vom Wichtigsten. Ein Heft, wo man dann auf der Wallfahrt, vor allem verschiedenen Wallfahrten hören wir verschiedene Vorträge und so, dann wenigstens auch etwas aufschreiben kann, dass man das zu Hause dann weiter verarbeiten kann. Das gehört auch dazu. Warum nicht auch ein Fotoapparat? Sage ich immer, um zu Hause sich an die verschiedenen Orte wieder zu besinnen, um einen besonderen Augenblick verdient eben der Aufenthalt am Ziel der Wallfahrt. Und hier liegt der Höhepunkt der gesamten Reise. Und so muss er auch empfunden werden können. Dazu gehört sicher auch ein Buch über den Wallfahrtsort, Das ist sicher auch von Vorteil, wo er sich vielleicht vorher ein bisschen vorbereitet hat, dass er nicht da fragen muss, die einfachsten Fragen, die dann jeder Pilger eigentlich wissen sollte. Eventuell ein Fragekatalog, das bringen dann viele heute schon mit, der sollte dann bis am Schluss der Reise auch beantwortet sein, dass er dann nicht mit vielen Fragen nach Hause geht. Auch zu empfehlen ist sicher, wenn er auch dazu bereit ist, die Beichte vielleicht vorher schon vorzubereiten. Oder er nimmt ein Beichtbüchlein mit im Koffer. In vielen Vereinen besteht nämlich die Praxis der persönlichen Beichte kaum noch. Hier läge jetzt eigentlich eine Chance, das Sakrament der Versöhnung wieder für das eigene geistliche Leben neu zu entdecken. Ja, warum nicht? Das müsste er natürlich mitbringen. Das gehört auch zur Vorbereitung. Dann, ohne den Pass und die Idee, die darf sowieso nicht führen, fehlen, eine Kopie machen, wenn man es vielleicht verlieren könnte. Aber als Pilger meiner Gemeinde haben wir uns auch stellvertretend, nämlich für alle auf den Weg gemacht, im Besonderen aber für die ganze Pfarrei. Ihre Anliegen sollten dann unbedingt auch vorbereitet sein. Das gehört auch zu einem guten Pilger. Dazu könnte sich der Einzelne sicher auch ein bisschen Gedanken machen auf dem, für was bete ich, für wen bete ich. Da kann das ruhig dann mir auch sagen, dann betet die ganze Gruppe für diese Person, ob sie krank dann ist oder für ein Familienmitglied, das gehört auch zur Vorbereitung. Selbstverständlich ist die Wallfahrt kein Ausflug oder Volkshochschule oder eines Vereins, aber in einer ganzen natürlichen Weise fließen eben diese kulturelle, politische, ich sage jetzt mal geschichtliche Aspekte sicher mit ein. Jedenfalls sollte sich vor der Wallfahrtsreise der Pilger bewusst werden, dass ein Mensch, der eine Pilgerreise in einem bestimmten Land unternommen hat, er wird dann anschließend auch sensibler auf die Nachfragen aus diesem Land reagieren, eine größere, sage ich jetzt dem, Solidarität mit den dort lebenden Menschen empfinden. Aber dazu, wie schon gesagt, braucht es eben schon eine kleine Vorbereitung. Dann profitiert er viel, viel mehr.
Adelbert, du machst diese Wallfahrtsbegleitung. Wie sieht diese konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wo wirkst du hier?
Ja, so das Vorbereiten, das ist natürlich schon das Wichtigste, die Vorbereitung. Gerade beim Pilgern mit einer Gruppe ist das dem einfachen Aufbrechen nicht so getan. Wenn jemand zum Beispiel ein Bauvorhaben realisieren will, sollte er zunächst rechnen, ob sein Vermögen für das ganze Projekt genügt. So mahnt uns auch das Evangelium, glaube Lukas 14, irgend sowas. Weil sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat und dann nicht fertigstellen kann. Weil ohne die Vorbereitung ist eine Wallfahrt nur schwer erlernbar. Dann wird es zu einer nur schönen Wallfahrt. Der Pilger, er muss sich auch bewusst werden, je nachdem, wer die Wallfahrt natürlich organisiert und anbietet, dass eine Pilgerreise, es soll nicht der Charakter einer Luxusreise aufweisen. Innere Grenzen sollen dann überschritten werden, nicht die der äußeren Belastbarkeit. Und er muss sich auch geistig eben, wie gesagt, vorbereiten und sich im Klaren sein, dass eine Pilgerfahrt, auf deren Weg nicht gebetet wird, die gerät schnell häufig unbemerkt zu einem geselligen, ich wage es mal zu sagen, Betriebsausflug mit religiösem Anstrich. Der Pilger soll sich bei der Vorbereitung bewusst werden, dass das Wesen einer Wallfahrt ist, von dem einer Tourismusveranstaltung so grundverschieden ist. Und zum Pilgern gehört eben das Gebet. Und es ist ein betender Zug, wage ich jetzt mal zu sagen, der sich auf den Weg macht, ein Zug von Betenden. Die Fahrt im Namen Gottes wird begonnen und in seinem Namen eigentlich auch aufgehört. Hier liegt die Chance, der eigenen oftmals einen Horizont erweitern und einmal über, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eben über seinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen, wie man so schön sagt.
Verlangen Leute auch eine geistliche Begleitung?
Wenn ich eine Wallfahrt in eine bestimmte Gruppe, so wie ich das meistens 8-9 Tage anbiete, so wird das im Zusammengehörigkeitsgefühl bestärkt. Und es ist dann meine Aufgabe zu sorgen, dass das Gespür der Gemeinschaft zu sein, wächst auch dann, damit die Wallfahrt sich intensiver kennenlernen, damit auch die Stärken und die Charismen Einzelner, die ansonsten eher im Hintergrund stehen, hervortreten können. Und darum bin ich auch sehr froh, wenn ich Priester bekomme, die auch mit mir so eine Pilgerfahrt auch begleiten. Weil eine Pilgerfahrt, die bietet halt die Möglichkeit zu einer religiösen Vertiefung. Darum nehme ich auch immer gerne Priester mit in, sofern solche zur Verfügung stehen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe beim Jugendtreff, da sind jetzt schon wieder 5 angemeldet, für dieses Jahr mitzukommen. Und daher ist die geistige Begleitung für ihre Impulse schon für die Gruppe sehr wichtig. Auch für das Bußsakrament ganz speziell oder auch für das Mitfeiern der Heiligen Messe. Auch versuche ich natürlich dafür zu sorgen, dass Beten und Singen in der Gemeinschaft außerhalb des üblichen Gottesdienstes, außerhalb des gewohnten Kirchenraumes sensibilisiert werden kann. Und darum, Pilger mit einem Priester, Priesterbegleitung, ist natürlich schon immer eine große Gnade.
Adelbert, du hast eine sehr informative Internetseite, wo es auch zusätzliche Informationen über die Wallfahrten hinaus gibt.
Ja, die Internetseite, das ist so meine Sorgenkind, weil die Internetseite, die muss immer überarbeitet werden, weil sonst ist das wie eine alte Zeitung, die dann niemand mehr liest. Das soll jetzt bei mir in den ersten 2-3 Monaten geschehen. Ich lasse sie jetzt nach 19 Jahren wieder mal überarbeitet. Sie soll nämlich noch übersichtlicher werden, weil in den heutigen Tagen doch die meisten Anmeldungen und ein sehr großer, reger Besuch der Internetseite ist, weil die Pilger eben, wie gesagt, 70-80% werden nur übers Internet auch gebucht. Auch staune ich immer wieder, wie die Menschen mich ansprechen und sagen, dass sie die Fotos im Internet gesehen haben. Oder auch hat mich das dazu bewegt, eine Homepage für Bilder zu machen. Die wird jetzt dann neu in einigen Monaten auch aufgeschaltet. Ich finde es auch darum gut, weil da können sie sich dann mit ihren Verwandten, Bekannten oder Kindern auch mal diese Bilder ansehen und dann über diese Spiritualität, über diesen Ort, über den Glauben sprechen mit den Bildern. Oder auch, ich habe da die wichtigste Homepage, die ich habe, ist das www.gebete.ch. Die hat täglich eine Besucherzahl zwischen 60 und 90 pro Tag. Das ist diese Homepage, die ist eigentlich nicht entstanden, weil ich sie machen wollte, sondern weil irgendwie mal dann die Pilger mich gedrängt haben, einiges zu kopieren, und immer wieder kamen die mit dem, und so habe ich mich dann entschlossen, dann können die dann selber die Gits zu den Gebeten zugreifen, und inzwischen sind es über 3.900 auch solche Gebete, die auch demnächst von einem Priester aus Medjugorje auf diese Landsprache noch übersetzt wird. Er macht das dann für mich auch zu. Also auf deine Frage, die Informationsseite, bin ich also sehr, sehr positiv überrascht, dass viele, viele Pilger dieses auch nutzen, um nicht nur sich anzumelden, sondern auch sich zu informieren und vorzubereiten.
Adelbert, jetzt haben wir sehr viel über das Wallfahrtswesen erfahren, aber wir wissen noch gar nicht, wer ist Adelbert Imboden?
Ja, eigentlich ein einfacher, normaler Bürger. Einer, sage ich jetzt mal so, der nicht mehr oder weniger sündigt als alle anderen. Aber vielleicht einer, wenn ich das jetzt so sagen darf mal, der versucht, nicht in diesen Fehlern zu verharren. Ich beschäftige mich ja auch täglich mit dem Glauben, mit Jesus und mit Maria. Ich versuche, die Heilige Messe, wenn es geht, täglich zu besuchen. Der bin ich eigentlich, der hier die Kraft für meine Arbeit und die Pilgergruppen eigentlich schöpft. Vor meinem Glaubensleben war ich 18 Jahre selbstständiger Immobilienhändler mit meinem Schwager zusammen. Und dann eine sehr schnelle Bekehrung hat mich dann eben zu diesem Glauben gebracht. Ich sage es immer vielleicht so, um nicht näher ins Thema einzugehen. Bei mir war die Bekehrung so wie Saulus zum Paulus. Und nach dem Glaubenskurs 2 Jahre hatte ich dann, wie schon kurz erwähnt, 4 Jahre Theologie für Laien studiert. Und dann habe ich noch 2 Jahre auch nebenbei Liturgie in Luzern im Priesterseminar besucht. Ja, und nun stehe ich eigentlich meinen Pilgern bald 20 Jahre zur Verfügung. Das ist so meine Person. Wie schon gesagt, ich mache es sehr gerne. Ich liebe die Arbeit auch und es macht mir auch viel Spaß, für den Himmel zu arbeiten, sage ich mal. Und ich hoffe, so wie die Mutter Gottes dies auch verlangt, vor allem in Medjugorje, wo sie sagt, das spricht mich jedes Mal an, wenn sie sagt, ich brauche Apostel. Ja, und so ein Apostel will ich sein. Ich bin wahrscheinlich kein guter, aber ich bin immerhin einer, der versucht, einer zu werden. Das ist eigentlich so kurz meine Person.
Danke, Adelbert. Die letzte Frage. Hast du noch etwas, wo du ansprechen möchtest im Rahmen dieses Interviews?
Nein, wir haben so das Wichtigste eigentlich erwähnt. Vielleicht, wenn ich das noch so kurz zusammenfassen kann, was mich so als Pilgerleiter heute auch noch so beschäftigt oder merke. Ich stelle fest, der Mensch, der kann heute so alles selber bestimmen. Und er meint auch, oder viele meinen dieses auch, er braucht die Kirche nicht, schon gar nicht die Priester. Und eben durch seine eigenen Kinder, Enkelkinder oder Kollegen wird alles vermehrt, modernisiert und angepasst. Und gewisse Themen, wie ich schon heute kurz angesprochen habe, eben Themen, die man hier nicht mehr hört. Ich bin es der Meinung, dass Beichte, Fegfeuer, Hölle und diese Standardsthemen wie Zusammenleben, Homo, um nur einiges zu erwähnen, wird nicht mehr angesprochen, weil sich keiner heute mehr die Finger verbrennen möchte. Aber das Gegenteil ist meistens ein anderer Fall und das zeigt auch die Diskussionen eben auf dieser Pilgerfahrt, dass man dann eigentlich auch über diese Themen wieder mal hört. Und ich stelle auch fest, viele wollen heute in sein, weil jeder meint, es kommen ja sowieso alle in den Himmel, weil viele Menschen nichts ändern wollen. Er hat ja alles, ohne seinen Glauben, ohne auf Wallfahrt zu gehen, ohne mit der Gemeinschaft hinzugehen. Viele gehen immer mehr ganz alleine. Kommen dann mit ihrer Idee wieder zurück, nicht mehr in der Gruppe, weil immer mehr Menschen meinen, Rom oder die Heilige Schrift sollten sich ändern, sollten sich der heutigen Zeit anpassen, sind sich aber nicht bewusst, nicht die sollen sich ändern, sondern wir könnten auch etwas ändern. Das wollte ich zum Schluss zu diesem Interview eigentlich nur noch sagen. Das scheint mir darum, Wallfahrten, das unser Thema ja heute war, scheint mir darum auch wieder so eine neue Möglichkeit für dieses Mal neu zu überdenken. Das wollte ich noch zum Schluss noch mitteilen.
Lieben Dank, Adelbert, für diese stärkenden Worte und auch deine Ausführungen. Ich möchte dir und auch deiner Frau weiterhin viel Gottessegen für die Organisation von Wallfahrten wünschen. Möget ihr zusammen auch weiterhin Apostel sein, so wie es die Mutter Gottes in Medjugorje sagt, und dass ihr weiterhin einfach mit viel Freude und mit viel Gottes Gnaden für den Himmel arbeiten könnt und somit auch viele Leute auf ihrem Glaubensweg weiterbringen dürfen. Lieben Dank, Adelbert.
Recht herzlichen Dank, Andrea.
Und so möchte ich diesen wunderbaren Beitrag mit einem weiteren Lied von Medjugorje, Vive Jesu el Señor, beenden und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen, viel Freude bei diesen Klängen. Und so verabschiede ich mich, die Andrea Marti, von diesem Beitrag.
Vive Jesús el Señor.
Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor.
Él vive.
And